Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastude.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 26. August 2021, gleich dem 4. Schahriwar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Religiöses Brauchtum in traditionellen und modernen Medien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Iran verfolgt ernsthaft Aufhebung von US-Sanktionen. Iran: US-Abenteuer in der Region führt zur Entstehung von Terrorgruppen. Mehr als Dutzend Palästinenser bei Angriffen Israels auf Grenzzaun zum Gazastreifen verletzt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Iran verfolgt ernsthaft Aufhebung von US-Sanktionen. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat versprochen, seine Regierung werde die Aufhebung von repressiven US-Sanktionen gegen Teheran entschlossen vorantreiben. Wir werden uns energisch auf die Aufhebung der Sanktionen einsetzen, sagte der iranische Präsident am Mittwoch am Ende einer Parlamentssitzung zur Bestätigung seiner Kabinettsmitglieder. Raisi lobte die Doktrin der Widerstandswirtschaft, die vom Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei erwähnt wurde, um die wirtschaftlichen Probleme des Landes angesichts des US-Wirtschaftsterrorismus zu beheben. Der iranische Präsident bedauerte jedoch, dass die Doktrin nicht richtig befolgt worden sei und sagte, dass sie ansonsten die bestehenden Probleme definitiv gelöst hätte. Der Ausweg aus den Problemen liegt darin, der Widerstandswirtschaft Beachtung zu schenken, und wir wollen die entsprechende Politik energisch verfolgen, sagte der Präsident. In Bezug auf die Außenpolitik sagte Raisi, die Interaktion mit anderen Ländern sei die Priorität seiner Regierung. Raisi versicherte außerdem dem iranischen Parlament, dass er unter keinen Umständen von seiner Haltung gegenüber der Bekämpfung von Korruption zurücktreten werde. Iran: US-Abenteuer in der Region führt zur Entstehung von Terrorgruppen. Iran hat die militärische Abenteuersuche der USA und ihrer Verbündeten als Ursache für die Entstehung von Terrorgruppen, einschließlich der IS-Terrormiliz, sowie den Anstieg beispielloser Gewalt in der Region bezeichnet. Heute haben zivilgesellschaftliche Gruppen im Westen erkannt, dass das militärische Abenteuer der USA und einiger ihrer westlichen Verbündeten in unserer Region den Weg für die Entstehung und den Aufstieg von Terrorgruppen wie der IS-Terrormiliz und der Al-Nusra-Front geebnet hat, genauso wie für beispiellose brutale und gnadenlose Gewalt in unseren Nachbarländern, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Mittwoch in einer Videobotschaft anlässlich des Internationalen Tages zum Gedenken an die Opfer des Terrorismus. Er sagte, dass Terrorismus und Extremismus eine natürliche Folge der Ineffizienz der aktuellen internationalen Situation seien und stellte fest, dass die beiden Probleme nicht auf eine bestimmte Region beschränkt seien. Khatibzadeh sagte, Abenteuerlustige und taktlose Politiker hätten eine Schlüsselrolle bei den jüngsten Entwicklungen in Westasien gespielt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums unterstrich außerdem die Haltung Irans gegenüber der Bekämpfung des Terrorismus in all seinen Formen und sagte, das Land sei das Ziel von Terrorismus gewesen, habe aber in den letzten 4 Jahrzehnten durch den Widerstand Fortschritte bei dessen Bekämpfung gemacht. Die Islamische Republik Iran ist entschlossen, eine gewaltfreie Welt aufzubauen, eine Welt, in der die Menschen ihr eigenes Schicksal bestimmen und kein Volk ein Werkzeug für die Ziele und den Leichtsinn eines anderen Landes ist, hieß es weiter. Mit Verweis auf die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, was heute in Afghanistan zu sehen ist, sei das Ergebnis von Staatsterrorismus in seiner schlimmsten Form. Khatib Zadeh fügte hinzu, die verantwortungslose und schändliche Besetzung Afghanistans sei die Manifestation dieser extremen Logik. Mehr als Dutzend Palästinenser bei Angriffen Israels auf Grenzzaun zum Gazastreifen verletzt. Mehr als ein Dutzend Palästinenser wurden von israelischen Streitkräften am Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und den von Israel besetzten Gebieten verletzt, wo sich Palästinenser versammelten, um gegen die Blockade der Küstenenklave durch das Regime zu demonstrieren. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden während der Demonstration am Mittwoch 14 Palästinenser verwundet, 5 von ihnen durch scharfe Kugeln, 2 durch gummibeschichtete Kugeln und 7 durch das Einatmen von Tränengas. Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, dass während der Demonstration östlich der südlichen Gazastadt Khan Yunis mindestens ein Minderjähriger von scharfer Munition getroffen wurde. Die Proteste fanden einige Stunden nach dem Tod von Osma Khaled Deji, einem 32-jährigen Palästinenser aus Jabalia im Norden des Gazastreifens statt, der den Wunden israelischer Schüsse erlag. Bei den Demonstrationen am Samstag wurden mehr als 40 Palästinenser durch israelisches Feuer verletzt, darunter ein 13-jähriger Jugendlicher, dem in den Kopf geschossen wurde, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Spannungen entlang des Grenzzauns haben in den letzten Wochen wegen der Behinderung der Bemühungen des israelischen Regimes zum Wiederaufbau des Streifens nach seinem jüngsten Krieg gegen Gaza zugenommen. Tel Aviv hat den Transport von Baumaterialien und anderen Gütern nach Gaza stark eingeschränkt. Israels Blockade des Gazastreifens mit dem erklärten Ziel, die Hamas zum Ziel zu nehmen, hat die Infrastruktur des Gazastreifens schwer geschädigt, was zu einem Mangel an Elektrizität und Trinkwasser geführt hat. Es hat auch die Wirtschaft des Gazastreifens verwüstet und eine Arbeitslosenquote von rund 50% verursacht. US-Söldnerfirma Blackwater verlangt $6,500, um Menschen aus Chaos in Kabul zu fliegen. Die berüchtigte US-Söldnerfirma Blackwater hat öffentliche Empörung ausgelöst, nachdem Berichten zufolge ihr Chef Eric Prince $6,500 pro Person verlangt, um Menschen aus Afghanistan zu fliegen, während die Evakuierungsfrist inmitten der Taliban-Kontrolle zu enden droht. Eric Prince, ehemaliges Mitglied der US Navy SEAL, teilte dem Wall Street Journal mit, dass er Flugtickets für ein gechartertes Flugzeug aus Afghanistan für satte $6,500 angeboten habe und dass eine höhere Summe in Rechnung gestellt werden könnte, wenn in Not geratene Personen zusätzliche Hilfe benötigten. Die USA und ihre Verbündeten haben sich bemüht, Evakuierungsflüge für Amerikaner und afghanische Staatsangehörige zu koordinieren, die nach der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan abreisen dürfen. Die berüchtigte private Sicherheitsfirma hat nun eine neue Einnahmequelle gefunden, indem sie Amerikaner inmitten des Chaos aus Kabul herausfliegt. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, kritisierte am Mittwoch die Bemühungen von Blackwater, finanzielle Gewinne zu maximieren, und bezeichnete den Auftragnehmer als seelenlos. Ich glaube nicht, dass ein Mensch, der ein Herz und eine Seele hat, Bemühungen unterstützen würde, von der Qual und dem Schmerz der Menschen zu profitieren, sagte Psaki gegenüber Reportern, insbesondere zu einer Zeit, in der sie versuchen, ein Land zu verlassen und um ihr Leben fürchten. Prince ist vor allem als Gründer von Blackwater USA bekannt, dessen Auftragnehmer 2014 wegen Tötung irakischer Zivilisten im Jahr 2007 verurteilt wurden, während sie den Amerikanern während des Irakkrieges zusätzliche Sicherheit geboten hatten. Myanmar. Kinderflüchtlinge feiern Jahrestag des Genozids gegen Rohingya. Hunderte Kinder haben eine Protestkundgebung in Flüchtlingslagern in Bangladesch veranstaltet, um an den 4. Jahrestag des Vorgehens Myanmars gegen die Rohingya-Muslime zu erinnern, das Tausende zur Flucht über die Grenze ins Nachbarland zwang. Gemeindeleiter Mohammed Osman sagte, Zwischen 3000 und 4000 Kinder hätten am Mittwoch an dem unerwarteten 15-minütigen Marsch im Lager Kutupalong, der größten Flüchtlingssiedlung der Welt, im Bezirk Cox's Bazar in Bangladesch teilgenommen. Die Polizei bezifferte die Zahl der Teilnehmer der Kundgebung auf einige wenige Dutzend Kinder. Die Demonstranten riefen Parolen wie »Wir wollen Gerechtigkeit« und »Wir wollen sichere Rückführung«. Die Kundgebung fand trotz eines von den Behörden Bangladeschs verhängten Protestverbots im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie statt. Medienberichten zufolge patrouillierten am Mittwoch tausende bewaffnete Polizisten und Truppen in den Lagern in Cox's Bazar, gingen jedoch nicht gegen die Kinder vor. Einige Frauen veranstalteten auch stille Proteste vor ihren Baracken und trugen Plakate mit der Aufschrift »Wir wollen Gerechtigkeit«, zitierte AFP einen Menschenrechtsaktivisten. Die im Rakhine-Staat in Myanmar lebenden Rohingya-Muslime wurden einer brutalen Offensive mit Morden, Vergewaltigungen und Brandanschlägen durch das Militär ausgesetzt, das von den mehrheitlich buddhistischen Extremisten des Landes unterstützt wird. Die gewalttätige Kampagne hat seit August 2017 rund 700.000 Rohingya-Muslime gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen und in Bangladesch Zuflucht zu suchen. Das Durchgreifen von 2017 ist Gegenstand einer Völkermorduntersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs ISTGH. Den Rohingya, die seit Generationen in Myanmar leben, wird die Staatsbürgerschaft verweigert und sie werden als illegale Einwanderer gebrandmarkt. Venezuela fordert ISTGH auf, US-Sanktionen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu untersuchen. Venezuela hat den Internationalen Strafgerichtshof ISTGH aufgefordert, die gegen das lateinamerikanische Land verhängten US-Sanktionen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu untersuchen und legten dem in Den Haag ansässigen Tribunal Beweise vor. Die venezuelanische Vizepräsidentin Delcy Rodriguez kündigte die Entwicklung am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Caracas an und fügte hinzu, dass dem ISTGH-Chefankläger vor 2 Tagen ein Dossier übergeben wurde, das enthüllt, wie die US-Sanktionen gegen Venezuela die Rechte der Menschen auf Gesundheit, Nahrung und wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst haben. Wir haben Informationen darüber erhalten, wie sich die Sanktionen auf die arzneimittelproduzierende Industrie in Venezuela ausgewirkt haben. Mehr als die Hälfte der transnationalen Arzneimittelhersteller haben das Land verlassen, sagte Rodriguez. Sie sagte, dass alle bis auf 10 der 150 einzelnen Unternehmen, die von den Sanktionen betroffen sind, im Privatbesitz seien und fügte hinzu, dass Washington auch bestimmte Vermögenswerte zum Ziel genommen habe, darunter 30 Öltanker und 58 Flugzeuge. Rodriguez sagte, dass Venezuela unter den Ländern, die von den Vereinigten Staaten unrechtmäßig zum Ziel genommen wurden, bei der Anzahl der unilateralen Zwangsmaßnahmen, die es erduldete, an 5. Stelle liegt. Washington hat mehrere Runden von Sanktionen gegen Venezuela verhängt, um Präsident Nicolás Maduro zu stürzen und ihn durch den von den USA bevorzugten Oppositionsführer Juan Guaido zu ersetzen. Die Sanktionen, zu denen die illegale Beschlagnahme venezuelanischen Vermögens im Ausland und eine Wirtschaftsblockade gehören, haben Millionen Menschen im Land enormes Leid zugefügt. Im Februar 2020 ging die venezuelanische Regierung mit der Beschwerde an den ISTGH, dass die einseitigen Maßnahmen der USA gegen Venezuela ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellten. In einer im April 2019 veröffentlichten Studie schätzte das Washingtoner Zentrum für wirtschaftliche und politische Forschung, dass die US-Sanktionen zwischen 2017 und 2018 mehr als 40.000 Todesfälle in Venezuela verursacht haben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 25 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 29 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandar Abbas 36 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Ali Zadeh mit dem Titel Lahze ye tulu, das heißt Der Augenblick der Morgendämmerung.
حس عاشق شدنی، حس رسیدن به اوج، مثل رهایی از قفس یا ساحل امنه موج. آرامش نگاه تو منو به بند میکشه، بذار دل تنهای من دوباره عاشقت بشم، دوباره عاشقت بشم. لحظه طلوع تو چیزی نمونده ماه من، بیا و این شب بعد و از دو ترانه خط بزن، دوباره مهتاب و بیا تو این شب بی انتها، صدای قلب من توی تو این شکست بی صدا. نظر که خاطرات بد و خنده هات خط بکشن، به روزگار من به تاب، من از تو میرسم به من. ساحل امنه موج، آرامش نگاه تو منو به بند میکشه، بذار دل تنهای من دوباره عاشقت بشه، دوباره عاشقت بشه، دوباره عاشقت بشه، دوباره عاشقت بشه.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag mit dem Titel Deswegen ewiges Wunder. Bleiben Sie dran.
Deswegen ewiges Wunder. Um noch besser zu erkennen, dass der Koran etwas Besonderes an sich hat, ist es nützlich, mehr über seine Merkmale zu wissen. Wir betrachten heute in diesem Zusammenhang seine Aufteilung in Verse und Suren. Wir sagten bereits, dass ein Teil der Suren des Korans in Mekka und ein anderer Teil in Medina geoffenbart wurden und haben über die Merkmale der Suren in Mekka gesprochen. Viele Verse des Korans sind dem Propheten nach seiner Auswanderung nach Medina verkündet worden, nach der Hijra also, mit der die islamische Zeitrechnung beginnt. Die gesellschaftliche Situation in Medina war anders als die in Mekka. In Medina waren die Muslime nicht mehr schwach, sondern sie erstarkten. Neben den Neumuslimen lebten in Medina auch Juden, und außerdem gab es unter den Muslimen auch Munafirin, Heuchler nämlich. Dies führte zu zahlreichen Ereignissen in dieser Stadt und aufgrund der neuen Bedingungen nahmen auch die Suren, die der Prophet in Medina empfing, eine andere Gestalt an als die in Mekka und ihr Inhalt war anderes. Einige der medinensischen Verse handeln von der theoretischen Auseinandersetzung des Propheten mit dem Unglauben und den Götzenanbetern oder von den Gefechten des muslimischen Heeres gegen sie. Ein Teil der medinensischen Suren deckt die Komplotte der Heuchler auf oder spiegelt Begegnungen zwischen dem Propheten auf ihnen wider. Die meisten Gebote und Gesetze, welche der Mensch zur Regelung seines Lebens braucht, werden in den Suren von Medina genannt. Die medinensischen Suren sind meistens lang. Es sei außerdem erwähnt, dass sich in einer mekkanischen Sure auch medinensische Verse befinden können und umgekehrt. Die langen Suren werden entsprechend dem Offenbarungsort der Mehrzahl ihrer Verse als mekkanisch oder medinensisch eingestuft. Der bekannte iranische Koranexeget Allameh Tabatabai schreibt hierzu: Der einzige Weg, um festzustellen, ob Koranverse in Mekka oder Medina geoffenbart wurden, besteht darin, über den Inhalt nachzudenken und den oder die Verse auf ihre Entsprechung mit der Lage vor und nach der Hidschra zu untersuchen. Diese Methode ist bei der Feststellung der chronologischen Reihenfolge der Suren und der Verse oder ihrer Bestimmung auf mekkanischen oder medinensischen Ursprung hilfreich. Der Koranforscher Hashem Zodeherisi verweist darauf, dass die Unterscheidung nach medinensisch und mekkanisch unter anderem auch anhand von bestimmten Anhaltspunkten möglich ist, zum Beispiel daran, wer zu Beginn eines Verses angesprochen wird. Er sagt, die Suren, die mit der Ansprache »O ihr Menschen« oder mit »O ihr Söhne Adams« beginnen, sind meistens mekkanisch, denn damals glaubten die Menschen in Mekka bis auf wenige ja noch nicht. Aber die Suren, die mit nämlich »O, die ihr gläubig seid« beginnen, sind medinensisch. Viele haben sich mit der Gliederung des Korans nach Suren und Versen beschäftigt. Die Aufteilung des Himmelsbuches ist mit der Einteilung von anderen Büchern in Kapitel verschieden. Der Heilige Koran verweist selber auf seine Aufteilung in verschiedene Abschnitte und Verse, denn es heißt in der Sure 17 Esra im Vers 106: Einen Koran haben wir offenbart, den wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst, und wir haben ihn wahrlich nach und nach offenbart. Insgesamt hat der Heilige Koran 114 Suren und ist in 30 gleiche Abschnitte aufgeteilt worden. Diese werden Juz genannt. Jede Sure enthält mehrere Verse, die besonderen Zwecken dienen und einen tiefen Inhalt aufweisen. Das Wort Sure hat verschiedene Bedeutungen, zum Beispiel Rang und hohe Stellung, Teil eines Ganzen oder auch starke Festung mit hohen Mauern, welche eine Stadt vor den Angriffen der Feinde schützen. Der Koran nimmt also mit seinen Suren einen hohen Rang ein. Alle seine Suren werden mit den Worten »Im Namen Gottes des Barmherzigen, des Gütigen« eingeleitet, bis auf die Sure 9. Niemand kann die Verse des Korans fälschen und etwas ihnen zufügen oder aus ihnen entfernen. Der Koran ist wie eine unbezwingbare Festung. Die Verkündung des Korans erfolgte über viele Jahre hinweg. Sie begann, als der Prophet in Mekka von Gott berufen wurde und dauerte bis zu seinem Verscheiden im 10. Jahr nach der Auswanderung aus Mekka an. Nur 14 Suren des Korans wurden mit der Gesamtheit aller ihrer Verse gleichzeitig geoffenbart. Die Offenbarung der Verse der anderen 100 Suren aber erfolgte allmählich zu bestimmten Anlässen und in bestimmten Situationen, und der Prophet sagte, wo sie einzuordnen sind und wann eine Sure abgeschlossen war. Im Musnad Ahmad wird Ibn Abbas rezitiert, der wie folgt berichtet: Die Offenbarung erfolgte schrittweise. Wenn ein Ausschnitt aus dem Koran oder bestimmte Verse auf den Propheten herabgekommen war, rief er einige der Koranschreiber herbei und sagte: Füg diese Verse in der und der Sure, in der das und das steht, ein. Die Suren bestehen also aus einer größeren und kleineren Anzahl von Versen. Auf Arabisch heißen die Verse Ayat. Ayat ist die Mehrzahl des arabischen Wortes Ayem. Ayem bedeutet Zeichen, genauer gesagt Zeichen für die Existenz Gottes. Die Ayat bzw. Verse sind daher Zeichen und Beweis für die Wahrhaftigkeit der Einladung und Aussendung des Propheten. Im Koran werden natürliche Erscheinungen wie Tag und Nacht, die Sonne und der Mond, das Wachstum der Pflanzen, der Regen und der Wind und die Wolken, ebenso wie der Unterschied zwischen den Sprachen und der Hautfarbe der Menschen, ausdrücklich Zeichen Gottes genannt. Außerdem werden als Zeichen Gottes auch Wunderzeichen angeführt, wie das Kamel des Saleh, der Stab des Moses, die Geburt Jesu, Friede sei mit ihm, die Arche Noahs und weitere. Alle diese Zeichen dienen als Mahnung und Zeichen der Macht, Weisheit und der unnachahmlichen Werke Gottes. Die Suren des Korans tragen jede einen eigenen Namen. Allama Tabatabai sagt hierzu: Die Suren werden manchmal nach dem Namen benannt, der in dieser Sure vorkommt, oder nach einem Thema, um das es in der betreffenden Sure geht, wie zum Beispiel Barare, Sure 2, die Kuh, oder Ali Imran, Sure 3, die Familie des Imran. Manchmal dient auch der erste Satz einer Sure ihrer Bezeichnung, wie zum Beispiel bei der Sure 97, Radr, die auch unter dem Titel Inna Anzalnahu, wahrlich, wir haben ihn herabgesandt, bekannt ist. Es kommt auch vor, dass eine Sure nach ihrem Platz im Koran benannt wird, wie die Sure Hamd, die am Anfang des Korans steht und daher auch als die Sure Fatiha al-Kitab, die Eröffnende des Buches, bezeichnet wird. Viele Namen dieser Suren waren schon zu Lebzeiten des geehrten Propheten üblich. Die Koranwissenschaftler sagen, dass jede Sure des Korans ein Wunder und göttliches Zeichen ist und alle Suren, ob lang oder kurz, auf die Stufe der Unnachahmbarkeit zu stehen kommen. Einige von ihnen sind der Meinung, dass die Aufteilung des Korans in Suren zeigt, dass jede Sure ihren eigenen besonderen Stil und Inhalt hat. Zum Beispiel berichtet die Sure Yusuf über das Leben des Propheten Josef, und an einigen Stellen der Sure Ibrahim berichtet der Koran von Abraham. Wenn jemand eine Sure oder einen Teil aus ihr gelesen hat und dann auf eine andere Sure übergeht, spürt er keine Müdigkeit, denn er begegnet einem neuen Thema und die spornt ihn zum Weiterlesen an. Er ist wie ein Reisender, der eine größere Strecke zurückgelegt und an mehreren Orten Halt gemacht hat und nach einer Pause seinen Weg wieder fortsetzt. Der englische Theologe und Forscher Kenneth Gregg, der eine Zeit lang Bischof von Jerusalem war, schreibt, dass die Koransuren und die Wiederholung von Wörtern am Ende von Versen eine magnetische Anziehungskraft haben und dass die Schlichtheit der Wörter und Ausdrücke und Gleichnisse und die Schwure die Koranverse zu etwas Besonderem werden lassen. Er sagt, so sehr ein europäischer Übersetzer auch versuchen sollte, die Anordnung der Wörter und die Wiederholung von Wörtern am Versende bei der Übersetzung zu bewahren, wird diese Übertragung niemals die Schönheit, Erhabenheit und Brillanz des Originals erreichen. Gregg schreibt, bei der Übersetzung der Verse und Suren des Korans geht die Anziehungskraft des Originals verloren. Es ist, als wolle ein Künstler aus Plastik eine Rose anfertigen, die nach außen hin nicht den geringsten Unterschied zu einer natürlichen Rose hat. Doch es liegt auf der Hand, dass eine künstliche Rose niemals den lieblichen Duft einer natürlichen Rose besitzt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohsen Dadashi mit dem Titel Intezar, auf Deutsch Hoffnung.
زنده بودن ما
Geehrte Hörerfreunde, nun geht's weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Religiöses Brauchtum in traditionellen und modernen Medien. Weiterhin guten Empfang. Früher fand die Kommunikation von Mund zu Mund statt. Der Empfang einer Mitteilung erfolgte genauso direkt wie die Reaktion darauf. Die Kommunikation war unkompliziert. Sie war nicht einseitig und spielte sich wechselseitig zwischen Individuen oder einem Individuum und einer Gruppe von anderen Menschen ab. Inzwischen kommt dieses traditionelle Kommunikationssystem aber nicht mehr ohne die neue Technologie aus, wenn es weiter wie in der Vergangenheit mit den neuen elektronischen Medien konkurrieren will. Und nicht nur das. Es ist heute von Bedeutung, dass die religiösen Bräuche sich einen Platz in den neuen Medien verschaffen. Im Iran haben die traditionellen Kommunikationsverbindungen stets gut funktioniert. In der Vergangenheit boten sich viele Orte für die Kommunikation an. Die Bazare, Stadtplätze, Karawansereien, die Chaparkhane, das heißt die Wegestationen des antiken Kuriersystems, wo sich berittene Regierungsboten ausruhten und das Pferd wechselten, die öffentlichen Bäder oder auch die häufigen Treffen mit Freunden und Verbanden. Sogar die architektonische Struktur kam dieser traditionellen Kommunikation entgegen, indem in den Vierteln kleine Bazars oder Sitzflächen angelegt wurden, wo sich die Einwohner in ihrer Freizeit zusammensetzten und über Neuigkeiten austauschen konnten. Zu diesem traditionellen Kommunikationsnetz kamen auch die Kaffeestuben, die früher in diesem Lande eine wichtige Rolle für den Austausch unter den Bürgern spielten. Als es noch keine modernen Kommunikationsmittel gab, waren die traditionellen Medien die effektivsten und zugleich attraktivsten Kommunikationswege. Bei dieser Kommunikation ging es um Informationen, die dem Bedarf der Ansprechpartner angepasst waren. Die nationale und ideologische Einheit blieb bei dieser Kommunikation bewahrt. Der Ansprechpartner oder das Publikum wurde mit dem Wichtigsten informiert, was sich in der Politik und im Wirtschafts- und Kulturleben ereignete. Die Vermittlung einer Botschaft erfolgte auf dem kürzesten Weg direkt von der Quelle zum Empfänger. In der traditionellen Medienwelt ließ sich die Wirkung von Inhalten entsprechend der Reaktion des Informationsempfängers durch veränderte Form der Darbietung verstärken. Man denke an die Vorträge aus dem berühmten Werk des Ferdowsi, seinem Shahnameh, dem Buch der Könige. Wenn der Naqqal, der Erzähler, in den Kaffeestuben Geschichten aus diesem Buch vortrug, hob und senkte er absichtlich die Stimme und stellte sich improvisierend auf die Reaktion des Publikums ein, um die Wirkung seiner Botschaft zu verstärken. Die traditionellen Orte und Einrichtungen, die es vor den modernen Medien wie Radio und Fernsehen zur Übermittlung einer Botschaft gab, waren verschieden. In der Hauptsache waren es die Moscheen oder auch die Gebäude und Zelte, in denen Imam Hussein, Friede sei mit ihm, betrauert wurde, ebenso wie anderweitige Trauerzeremonien, aber auch Predigten und Ansprachen, die theologischen Lehrzentren und heilige Grabstätten. Weitere Orte waren wie gesagt die Bazare, die Kaffeestuben und die Surkhane, die Häuser der Kraft, aber auch die öffentlichen Bäder oder die Stadtplätze oder kleine Versammlungsplätze und Bazare in den Vierteln, ebenso wie die Karawansereien. Weitere Möglichkeiten für den Austausch waren die Treffen mit Freunden und der Familie oder Leuten aus dem gleichen Viertel, sowie Besuche und Gegenbesuche zu Feierlichkeiten. Jede dieser Lokalitäten für die Kommunikation erfüllte in der Geschichte seine besondere Funktion und oftmals funktionierten sie wie ein großes Kommunikationsnetz, insbesondere in schwierigen und entscheidenden Abschnitten der Geschichte. Auch war jedes dieser traditionellen Medienzentren im Grund eine zivilgesellschaftliche Einrichtung. Schon in der Antike existierte eine solche im Iran und erfüllte bestens ihre soziale, politische und kulturelle Aufgabe bei der Regelung von Beziehungen zwischen einzelnen Bürgern und zwischen Bevölkerung und Regierung. Wenn wir die religiösen Tendenzen in diesem Netz von traditionellen Medien betrachten, werden wir feststellen, dass die meisten von ihnen solche miteinander gemeinsam hatten. Nicht nur in den Moscheen, auf den Trauerveranstaltungen und bei Ansprachen oder in den theologischen Lehrzentren, sondern auch in profanen traditionellen Medienzentren wie den Bazaren und den Kaffeestuben sowie den Häusern der Kraft, in denen antiker Sport betrieben wurde, spielte die Religion eine Rolle. Untersuchungen der Funktionen und des Nutzens dieser traditionellen Medien zeigen, dass diese althergebrachten, genauso wie die modernen Mediennetze, durch drei verschiedene Mechanismen Einfluss auf die öffentliche Meinung nahmen. Diese drei Mechanismen sind und waren die Stärkung der vorhandenen Meinung, Formung einer neuen Meinung sowie Verwandlung der Meinung oder Tendenzen in eine andere Meinung, die von der vorherigen verschieden ist oder sogar einen Gegensatz zu ihr bildet. Studien zeigen, dass die traditionellen Medien meistens nicht nach einer Änderung der Meinung und Überzeugung, sondern vielmehr nach einer Stärkung und Festigung der vorhandenen Meinung strebten und diesbezüglich erfolgreicher waren. Das traditionelle Trauerspiel Tazir Khani, Elegienvortrag, Erzählvortrag ohne und Erzählvortrag mit Bildern, Vortrag aus dem Shahnameh oder die Deklamation von Gedichten anlässlich von Pilgerbesuchen und weitere. Davon sind die vier zuletzt genannten sehr verblasst. Sie heißen auf Persisch der Reihe nach Naqqali, Pardekhani, Shahnameh-Khani und Chavoshi. Die Struktur von Gesellschaften und die Verbindungen innerhalb von ihnen und zwischen ihnen werden vor allem durch den Informationsstrom aufgebaut. Mit Beginn des dritten Jahrtausends und der Weiterentwicklung der modernen Kommunikationstechnologie und der Präsenz der Medien in allen Bereichen des Lebens ist ein neuer Raum entstanden. In diesem virtuellen Raum bewegen sich Lehre, Kultur, Politik und Gesellschaft und so weiter um die Achse der Kommunikation und Medien. In unserer Zeit gehören die modernen Medien und Kommunikationsmittel zu den effektiven Zentren für die Weitergabe von Mitteilungen, Lehre, Werbung und die Verbreitung von Strukturen und Begriffen, auch was die Religion, die religiösen Begriffe und Werte und Schemata anbelangt. Diese Medien können Religion und Religiosität in der Gesellschaft widerspiegeln, den Gläubigen mit einer Anleitung dienen und den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, insbesondere den jungen Menschen, über geografische Grenzen hinaus Orientierung geben. Zuerst hatte es den Anschein, dass die neuen Kommunikationstechnologien nur ein neuer Weg zur Übertragung von Mitteilungen sind und keine besondere Kultur und einen besonderen Lebensstil hervorrufen können. Man dachte also, dass sie keine neuen Inhalte produzieren könnten. Aber diese Technologie hat selber eine Kultur hervorgerufen. Massenmedien wie Rundfunk, Fernsehen und der virtuelle Raum haben durch Verbreitung von Informationen, Nachrichten und Bilder bereits einen wichtigen Beitrag bei der Übertragung von religiösen Begriffen und Gedanken, der Verbreitung der religiösen Lebensweise und Kultur und der Darlegung der Botschaften und Lehren der Religion und so weiter geleistet. Wenn Leute in unserer Zeit nicht richtig mit den Kommunikationsmitteln umgehen können, wird es allerdings zu ihrem Nachteil sein. Für die religiöse Öffentlichkeitsarbeit im virtuellen Raum müssen gezielte Schritte erfolgen. Und es müssen künstlerische Mittel wie zum Beispiel die Grafik und die sozialen Netze genutzt werden. Experten empfehlen denjenigen, die um den Erhalt religiöser Bräuche besorgt sind, sich 4 Fertigkeiten auf dem Gebiet Medienbildung anzueignen, nämlich kritisches Denken, Herstellung von Kommunikation und Austausch, Zusammenarbeit und Kreativität. Bei Erlernen dieser Fertigkeiten und ihrer Stärkung besteht die Hoffnung, dass sich neue Wege finden lassen, um der Religion einen festen Platz in den modernen Medien zu sichern. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.